ein bisschen kürzer sein, dann werden die Abschnitte länger sein. Und es ist so gedacht, dass jeder Prediger eine längere Passage der Apostelgeschichte betrachtet, dass er selbst auswählt, welchen Abschnitt er auslegen, welchen Abschnitt er predigen möchte, und der Rest wird zusammengefasst erzählt werden. Warum die Apostelgeschichte? Weil wir hoffen, dass die Begeisterung der Apostel, die Liebe, die sie zum Herrn Jesus haben, auch in uns allen aktiviert wird. Vielleicht bei manchen erstmals, vielleicht bei manchen neu, und das ist, was der Heilige Geist tut. Bevor wir uns gemeinsam den Beginn der Apostelgeschichte ansehen, bete ich. Herr Jesus, bitte sprich du jetzt zu uns und verwende mich. Bitte lass uns dich sehen und begeister uns für dich. Bitte leucht in unseren Herzen auf, vielleicht neuerlich oder auch erstmals, in deiner Schönheit so dass wir gar nicht anders können, als unsere Freude an dir und unsere Begeisterung für dich zu teilen, für dich, für unseren Herrn und Gott und Erlöser, bis an das Ende der Erde. Amen. Ihr könnt gerne aufstehen. Ich lese aus der Apostelgeschichte vor, aus Kapitel 1, die ersten 14 Verse. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hatte er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas und Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Danke, ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Weißt du, wie viele Menschen sich weltweit mit dem Christentum verbunden fühlen oder angeben, dass sie Christen sind? Nach einer Studie des Pew Research Center in Washington sollen das derzeit etwa 2,3 Milliarden Menschen sein, und es werden mehr. Die christlichen Konfessionen sind damit insgesamt die größte Religion weltweit. Und unser Bibelabschnitt, der beschreibt den Anfang dieser Ausbreitung, dieser Explosion. Wir werden uns zunächst ansehen, wer die Apostelgeschichte verfasst hat, dann was dem Bericht vorausgeht, den wir darin lesen, und dann werden wir uns den Neuanfang ansehen, von dem dieser Abschnitt in diesen 14 Versen berichtet wird. Und am Ende werden wir noch überlegen, was das mit dir und mir zu tun hat. Was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Von wem stammt die Apostelgeschichte? Sie stammt von Lukas. Sein Name ist zwar nirgends erwähnt, aber in einigen Passagen schreibt er in der Wir-Form. Und daraus können wir schließen, dass er ein enger Begleiter von Paulus war. Und Lukas wird auch in den Briefen von Paulus erwähnt. Und weil das, was wir über ihn aus der Apostelgeschichte erfahren und aus den Briefen nur auf ihn passt, können wir sicher sein, dass Lukas der Verfasser der Apostelgeschichte ist. Und Lukas erwähnt in den ersten Versen der Apostelgeschichte einen gewissen Theophilus und er schreibt, dass das sein zweiter Bericht ist und dass es auch einen ersten Bericht gegeben hat. Und wenn wir ein bisschen vorblättern, dann finden wir diesen ersten Bericht. Es ist eines dieser Evangelium, es ist das Evangelium nach Lukas, weil auch dort im ersten Bericht dieser Theophilus erwähnt wird. Und daraus können wir schließen, dass eben die Apostelgeschichte und dieses Evangelium nach Lukas von demselben Lukas stammen. Wer Theophilus ist, das wissen wir nicht. Vielleicht war er eine reale Person, vielleicht aber auch jemand wie du, jemand, der Gott liebt. Das ist nämlich die Übersetzung seines Namens. Was erfahren wir in der Bibel über Lukas? Lukas war kein Jude, er war ein Heide. Er ist damit der einzige Autor, der zur Bibel beigetragen hat, der nicht aus dem Volk Israel stammt. Und er war ein Arzt. Was erfahren wir über seine Persönlichkeit? Paulus beschreibt ihn als sehr treuen und sehr zuverlässigen Mann. Und er war auch ein sehr gründlicher Mann. Wenn wir nämlich die Apostelgeschichte und das Evangelium nach Lukas lesen, dann sehen wir an den vielen Details zu Personen, zu Orten und Zeiten, dass er sehr gründlich recherchiert hat. Und es gibt viele außerbiblische Nachweise dafür, dass diese Details zu den Personen, zu den Orten und Zeiten tatsächlich richtig sind, historisch richtig sind. Die Apostelgeschichte ist also dieser zweite Teil von Lukas' Bericht. Was berichtet Lukas im ersten Teil? Er berichtet zunächst von der Geburt von zwei Kindern. Von der Geburt von Johannes dem Täufer und von der Geburt von Jesus. Da ist ein kinderloses, ein betagtes Priesterehepaar, Zacharias und Elisabeth. Und da ist eine junge Frau, Maria. Und dass die Kinder bekommen, ist ganz unmöglich, wegen des Alters von Zacharias und Elisabeth und weil Maria Jungfrau war. Doch Gott hält seine Zusage, seine Ankündigung. Elisabeth bekommt einen Sohn, Johannes, und Maria auch, Jesus. Johannes und Jesus werden erwachsen. Johannes wird der Täufer genannt, weil er die Menschen am Fluss Jordan zur Buße gerufen hat, zur Umkehr, und weil er dort getauft hat. Und eines Tages reiht sich auch Jesus dort ein, um sich taufen zu lassen. Nicht, dass er das notwendig gehabt hat, denn da ist nichts, wovon er umkehren muss, aber er reiht sich in die Reihe der Sünder ein, in der du und ich stehen. Und bei dieser Taufe spricht Gott Vater vom Himmel und er sagt über Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und der Heilige Geist kommt auf ihn und er bleibt auf ihm. Nur etwas mehr als ein Monat später in Nazareth, in seiner Heimatstadt, in der Synagoge, steht Jesus auf und er nimmt die Schriftrolle, in der aufgeschrieben ist, was der Prophet Jesaja angekündigt hat. Und er liest vor, Wir finden es in Lukas 4, 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn oder ein Gnadenjahr des Herrn. Jesus erklärt, dass an diesem Tag dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen ist. Er ist der, von dem der Prophet Jesaja hier schreibt. Er ist der Messias. Er ist der Messias. Und Jesus bestätigt, dass das wahr ist. Er bestätigt, dass das wahr ist. Er heilt, er treibt Dämonen aus. Er erweckt Tote zum Leben, er vergibt Sünden, er nimmt für sich göttliche Autorität in Anspruch. Er nimmt für sich in Anspruch, Gott zu sein. All das geschieht in Galiläa. Und dann kündigt Jesus an, dass er nach Jerusalem muss, um dort zu sterben. Auch das hat der Prophet Jesaja angekündigt. Und Jesus begibt sich auf diese letzte Reise, 9,51. Lukas 9,51, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und auf dieser Reise erzählt Jesus Gleichnisse und er erklärt sie seinen Jüngern. Und immer wieder sehen wir, dass er lehrt und heilt und dass er sich besonders denen zuwendet, die in der Gesellschaft ganz geringen Status haben, zum Beispiel Frauen und Kindern. Und dass er sich denen zuwendet, sehen wir auch immer wieder, die als unrein gelten. Zum Beispiel Aussätzige oder Zöllner. Kurz vor dem Passafest kommt Jesus in Jerusalem an und er wird empfangen wie ein König. Und in Jerusalem feiert er das Passamahl mit seinen Aposteln. Er nimmt das Brot, er spricht das Dankgebet und er gibt ihnen das Brot und er sagt, dass dieses Brot für seinen Leib steht, der für sie gegeben wird. Dann nimmt er den Kelch und er sagt, dass dieser Kelch für den neuen Bund steht, in seinem Blut, das für sie vergossen wird. Und dann wird er verraten. Ich habe ein bisschen harmlos schreiben können. Dann wird er verraten von einem der zwölf mit einem Kuss. Und er wird verleugnet von einem weiteren der zwölf. Dreimal. Und dann wird er hingerichtet an einem Kreuz wie ein Verbrecher. Und alle, die ihn aus Galiläa begleitet haben, die sehen zu aus der Ferne. Und der erste Teil von Lukas Bericht, das ist das alles, was ich euch jetzt nacherzählt habe, der endet so, wie der zweite Bericht beginnt. Jesus ist auferstanden und er ist 40 Tage lang hunderten Menschen erschienen und hat Beweise geliefert, dass er lebt. Und Jesus wird in den Himmel aufgenommen. So kommen wir jetzt aber zu diesem Neuanfang, von dem unser Abschnitt berichtet. Jesus wird in den Himmel aufgenommen. In Vers 1 weist Lukas auf seinen ersten Bericht hin, wo er aufgeschrieben hat, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Eben das, was ich gerade nacherzählt habe. Und wie gesagt, endet dieser erste Bericht damit, wie der zweite Bericht beginnt. In Vers 3 schreibt Lukas wieder von Jesu Leiden und Auferstehung, dass er 40 Tage lang vielen Menschen erschienen ist und Beweise dafür geliefert hat, dass er lebt. Und in Vers 9 beschreibt Lukas wieder, aber ausführlicher, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Dazu kommen wir aber noch. In den Versen 4 und 5 lesen wir, dass Jesus den Aposteln sagt, sie sollen in Jerusalem warten auf den Heiligen Geist, den der Vater ihnen geben wird. Das ist etwas, was Jesus schon zuvor angekündigt hat, und diese Ankündigung wiederholt er hier. Er hat sogar gesagt, dass es gut ist, wenn er geht, weil dann der Heilige Geist kommen kann, weil er dann den Heiligen Geist senden kann. Und hier in Vers 4 und 5 wiederholt Jesus seine Ankündigung. In wenigen Tagen wird es geschehen. Jesus, Gott Sohn, bittet Gott Vater und der sendet den Heiligen Geist. Und darauf sollen die Apostel warten in Jerusalem. Wir sehen in Vers 3, dass Lukas in diesen 40 Tagen sehr viel vom Reich Gottes geredet hat. Und die Frage, die die Apostel dann stellen in Vers 6, die ist daher nicht verwunderlich. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Die Frage ist zwar nicht verwunderlich, doch sie zeigt, dass die Apostel noch immer nicht verstanden haben, welchen Auftrag sie haben. Und sie zeigt auch, dass sie noch nicht verstanden haben, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Heuer am 4. Oktober sind die Petra und ich in der Innenstadt in Graz gewesen. Und plötzlich haben unsere Handys gleichzeitig zu läuten begonnen und auch die Handys von vielen Menschen um uns herum. Und wir haben auf unsere Handys geschaut und wir haben gesehen, es ist ein Zivilschutzprobealarm. Und große Erleichterung bei uns, kein Handlungsbedarf, nichts zu tun für uns. Und an der Frage, die die Apostel hier stellen, sehen wir, dass sie auf eine ähnliche Erleichterung hoffen, wie Petra und ich sie in dem Moment erlebt haben. Kein Handlungsbedarf, nichts zu tun für die Apostel. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Handelst du? Und wenn man den Bericht von Lukas bis hierher gelesen hat, auch den ersten Teil, dann könnte man denken, dass es wirklich eine gute Sache wäre, wenn nur Jesus handelt und die Apostel nicht. Denn die Apostel, die kommen nicht gut weg in diesem Bericht. In Kapitel 9 im Evangelium berichtet Lukas, wie Jesus drei seiner Apostel, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus, auf einen Berg mitnimmt. Und ähnlich wie in unserer Stelle kommt eine Wolke auf sie herab und aus dieser Wolke hören sie die Stimme: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und in dem gleichen Kapitel berichtet Lukas davon, wie die Apostel streiten, wer der Größte von ihnen ist. Und wie zwei von den dreien, die mit am Berg waren, ein Dorf in Samaria niederbrennen wollen durch Feuer vom Himmel. Die Apostel, die kommen wirklich nicht gut weg. Und trotzdem wollen sie offensichtlich, dass Lukas uns all das berichtet. Denn auf ihren Augenzeugenberichten passiert das, was er uns da mitteilt. Jesus, handelst du? Und Jesus korrigiert ihren Irrtum. Aber da ist nicht die beruhigende Nachricht, auf die die Apostel hoffen, sondern Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Sie sind am Zug, bald. Sie haben einen ganz konkreten Auftrag im Hinblick auf das Reich Gottes. Sie sollen Zeugen sein für Jesus. Sie sollen Zeugen sein für Jesus. Ihre Frage zeigt aber noch einen weiteren Irrtum. Sie haben nicht nur eine falsche Vorstellung von ihrem Auftrag, sondern auch davon, was das Reich Gottes ist. Vers 6, stellst du das Reich wieder her? Sie denken an ein territoriales Königreich Israel, so wie damals unter König David. Nur diesmal mit Jesus als dem König. Sie denken an politische Herrschaft und an Befreiung von Rom. Und auch diesen zweiten Irrtum korrigiert Jesus in Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, das Reich von Jesus ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist die Herrschaft von Jesus in seinem Volk durch den Heiligen Geist. Zunächst, derzeit, wird das Reich in den Herzen der Menschen aufgerichtet durch den Glauben an Jesus als ihren Herrn, als ihren Gott, als ihren Erlöser. Es wird nicht durch Soldaten und nicht mit Waffengewalt verbreitet, sondern durch das Evangelium und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und die Frage der Apostel zeigt noch einen dritten Irrtum. Sie haben auch eine falsche Vorstellung davon, welche Menschen zum Reich Gottes gehören. Wieder Vers 6, stellst du für Israel das Reich wieder her. Sie haben nur das Volk Israel im Blick und in seiner Antwort korrigiert Jesus auch diesen Irrtum. Wieder Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Reich Gottes beginnt in Israel. Und es breitet sich aus von Jerusalem bis Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, überall hin. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, Juden und Heiden. Menschen aus allen Völkern. Der Auftrag von Jesus ist universell und die Apostel sollen hinausgehen und Menschen aus allen Völkern zu Jüngern machen, bis an das Ende der Erde. Und da ist noch ein vierter Irrtum der Apostel, und zwar was die zeitliche Abfolge angeht. Vers 6, in dieser Zeit. Die Apostel erwarten, dass das Reich Gottes sofort sichtbar wird. Dazu hat die Antwort von Jesus zwei Aspekte. Vers 7, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und hören wir die beiden Engel, Vers 11, dieser Jesus wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und wenn Jesus wiederkommt, werden die Augen aller Menschen es sehen. Es wird sein wie ein Blitz, der den Himmel von einem Ende zum anderen erhellt. Und es wird keinen Zweifel geben, dass er da ist. Niemand wird es versäumen. Und auch das irdische Reich Gottes wird in Zukunft offenbar werden. Doch noch tritt weder das eine noch das andere ein. Und die Apostel bekommen einen Auftrag. Und sie sollen sich von diesem Auftrag nicht durch Spekulationen darüber ablenken lassen, durch Spekulationen über das Timing des Vaters. Das ist der erste Aspekt von Jesu Antwort. Und der zweite Aspekt von Jesu Antwort zur Zeit, den finden wir in Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, zunächst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samarien und bis an das Ende der Erde. Die Apostel sollen wissen, dass sie Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist kommt, um Zeugen zu sein. Und dann wird sich das Reich Gottes allmählich ausbreiten. Zuerst in Jerusalem und dann bis an das Ende der Erde. Und wie perfekt das Timing des Vaters ist, werden sie nur 10 Tage später erleben. Da ist nämlich das jüdische Wochenfest. Und genau da wird der Heilige Geist ausgegossen. Ein Fest, wo tausende Menschen in Jerusalem sind. Und der Heilige Geist gibt eine ganz besondere Gabe. Er gibt die Gabe, Sprachen zu sprechen, die die Menschen nicht gelernt haben. Und diese Sprachen dienen dazu, Zeugen zu sein. Zeugen für den Herrn Jesus. Vers 9. Jesus geht weg. Er wird in den Himmel aufgenommen von dem Vater. Und wie das geschieht, muss Petrus und Johannes und Jakobus an ihr Erlebnis mit Jesus auf diesem Berg erinnert haben. Wieder ist da diese Wolke als sichtbares Zeichen für Gottes Gegenwart. Und Jesus wird emporgehoben und diese Wolke nimmt ihn mit. Das ist sozusagen sein Fahrzeug in den Himmel. Jesus ist endgültig weggegangen. Und zwei Männer in weißen Gewändern, Engel, die machen das deutlich. Sie sagen den Apostel, dass sie nicht auf ein nächstes Erscheinen nach der Auferstehung warten sollen. Sie sollen nach Jerusalem zurückgehen und auf den Heiligen Geist warten. Und das tun die Apostel auch. Doch wo ist Jesus hingegangen? Was tut er jetzt? Der Vater hat ihm den Platz gegeben, der ihm gebührt. Jesus sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und er herrscht über Himmel und Erde. Hebräer 1,3. Er, also Jesus, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Mit anderen Worten, der, der dem Vater in jeder Hinsicht gleich ist und durch den alles geschaffen ist und der die gesamte Schöpfung trägt, der durch seinen Tod die Reinigung von den Sünden erwirkt hat. Jesus regiert jetzt auf Gottes Thron. Jesus regiert jetzt auf Gottes Thron. So, was hat das jetzt aber alles mit dir und mir zu tun? Noch einmal Vers 8. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Um diesen Vers richtig zu verstehen, müssen wir uns nochmal Vers 1 ansehen. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun. Im ersten Bericht im Evangelium nach Lukas ist beschrieben, was Jesus angefangen hat zu tun. Angefangen. Jesus hat aber nicht aufgehört. Er hat nicht aufgehört. Der zweite Bericht handelt von dem, was Jesus weiterhin tut. Er lebt, er regiert auf Gottes Thron. Und er hat den Heiligen Geist gesandt, der den Aposteln Kraft gegeben hat, seine Zeugen zu sein. Und Jesus baut sein Reich. Er hat das zunächst durch die Apostel getan und jetzt baut er sein Reich durch dich und durch mich. Und wie die Apostel hast auch du den Heiligen Geist bekommen, damals, als du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Und du hast denselben Auftrag wie die Apostel. Elf Männer erwähnt Lukas in unserem Abschnitt, in Vers 13. Es sind so wenige, dass er sie namentlich nennen kann, Zeugen dieses erstaunlichen Wunders. Jesus wird in den Himmel aufgenommen. Und wir erfahren später von Lukas, dass weitere Männer und Frauen Augenzeugen dieses Wunders waren. Es waren wahrscheinlich ungefähr 130 Personen, die Augenzeugen dieses Wunders waren. Und für Petrus ändern diese Ereignisse alles. Seine Begegnung mit dem auferstandenen Sohn Gottes. Und dass er Zeuge geworden ist, dass Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist. Nachdem Jesus verhaftet worden ist, hat Petrus solche Angst gehabt, dass er dreimal geleugnet hat, Jesus auch nur zu kennen. Und Petrus hat bitterlich geweint, weil er das so bitter bereut hat. Und nach der Auferstehung begegnet ihm Jesus und er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und er nimmt die Umkehr von Petrus an. Petrus hat gesehen, wie Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist und das ändert für ihn alles. Er war überzeugt. Er war überzeugt, dass Jesus tatsächlich Gott ist, sein Herr und sein Erlöser. Petrus war überzeugt. Hören wir ihn, 2. Petrus 1,16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Petrus war überzeugt und wir werden in den nächsten Versen sehen, wie er die Initiative ergreift, als Jesus einen neuen 12. Apostel auswählt. Und wir werden in Kapitel 2 sehen, mit welcher Kraft er predigt, nachdem der Heilige Geist gekommen ist und wie nach dieser ersten Predigt 3000 Menschen zum Glauben kommen. Und wir werden dann in Kapitel 4 sehen, wie Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gestellt werden und wie man ihnen verbieten möchte, von diesem Herrn Jesus zu berichten und wie sie sagen, Gott mehr gehorchen zu müssen als Menschen. Das tun sie mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir werden dann in Kapitel 5 sehen, dass man Petrus und den Apostel wieder verbieten will, von dem Herrn Jesus zu reden und dass sie gegeißelt werden. Und mit der Kraft des Geistes sind sie voller Freude, dass sie würdig gefunden werden, um den Namen des Herrn Jesu willen zu leiden. Und sie schweigen nicht. Was für eine Veränderung. Petrus und die Apostel waren überzeugt und der Heilige Geist hat ihnen Kraft gegeben, Vollmacht, Mut und Freude. Und er hat sie geleitet. Für die Apostel hat die Himmelfahrt alles verändert und der Heilige Geist. Bist du überzeugt? Bist du überzeugt, dass Jesus auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dass er dort sitzt, zur Rechten des Vaters, auf Gottes Thron und über Himmel und Erde herrscht? Wenn du überzeugt bist, dann ändert es alles. Es ändert deine Vergangenheit, denn du kannst wie Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, überzeugend sein, dass Jesus dich annimmt. Denn die Auferstehung und die Himmelfahrt und dass Jesus jetzt auf Gottes Thron sitzt, die bestätigen, dass sein Opfer angenommen worden ist. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht für dich. Und wenn du überzeugt bist, dann ändert es auch deine Gegenwart. Denn du weißt, dass Jesus lebt. Er wurde in den Himmel aufgenommen und sitzt dort jetzt zur Rechten des Vaters. Und er tritt für dich ein. Du kannst mit ihm reden, jederzeit. Er hört dich. Und mehr als das. Durch die Beziehung zu ihm bist du in Christus. Und weil du den Heiligen Geist bekommen hast, ist Christus in dich eingegossen. Und wenn du überzeugt bist, dann ändert es auch deine Zukunft. Römer 8, 18. Römer 8,18. Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, Wenn du überzeugt bist, dann ändert das auch deine Zukunft. Römer 8, 18. Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Mit anderen Worten, was dich nach deiner Auferstehung erwartet, das wird so herrlich sein, so perfekt, so vollkommen, dass auch immer du in dieser Zeit erleidest, dagegen vollkommen unbedeutend erscheinen wird. Was für ein Ausblick. Bist du überzeugt? Und es geht hier nicht um ein bloßes Aufnehmen von Wissen, um ein bloßes Verstehen im Kopf. Es geht darum, die Veränderungskraft von diesem Bericht erfahren zu haben. Es geht darum, von diesem Bericht, nein, nicht von diesem Bericht, vom Herrn Jesus ergriffen zu sein. Hat der Herr Jesus dich ergriffen? Hat der Herr Jesus dich ergriffen? Ist er dein Herr, dein Gott, dein Erlöser? Bist du überzeugt? Vers 8. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Bist du überzeugt? Ja? Dann hast du die Kraft des Heiligen Geistes schon empfangen. Und es stellt sich die Frage, wo ist das Ende der Erde? Wo ist das Ende der Erde? Ist es irgendwo auf einer fernen Insel im Pazifik, wo noch Menschen leben, die nicht überzeugt sind? Oder ist es in der Wohnung neben deiner Wohnung? Oder ist es im Nachbarhaus? Oder ist es in deiner Klasse? Oder ist es bei deiner Arbeit, wo auch immer Menschen sind, die noch nicht überzeugt sind? Aus 11, die in unserer Stelle mit Namen genannt sind, und das insgesamt 20, werden es nach der ersten Predigt mehr als 3.000, dann 5.000 in Jerusalem, dann in Samaria und dann breitet sich's aus bis an das Ende der Welt durch das, was sie von den Augenzeugen gehört haben. Und seit damals sind etwa 2.000 Jahre vergangen und derzeit sollen ungefähr 2,3 Milliarden Menschen leben, die sich zumindest mit dem Christentum verbunden fühlen. Wo ist das Ende der Erde? Ich nehme mir vor für dieses neue Jahr, dass dieses Ende der Erde nicht in meiner unmittelbaren Umgebung bleiben soll. Ich werde meine Überzeugung teilen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du überzeugt bist, dann hast du den Heiligen Geist und hast denselben Auftrag wie die Apostel. Frag dich, wo ist das Ende der Erde? Herr Jesus, wir sehen in diesen beiden Berichten von Lukas, dass du der einzige Held hier bist und du bist Mensch geworden, du hast dein Leben gegeben. Und der Vater hat dich auferweckt durch den Heiligen Geist und dich in den Himmel aufgenommen und dich auf Gottes Thron gesetzt, auf dem Platz, der dir zusteht. Und durch dein Werk hast du meine Vergangenheit verändert, die von uns allen, die dir Vertrauen auf dich setzen. Und wir wissen auch unsere Gegenwart und unsere Zukunft in deinen Händen. Und du handelst weiter. Du baust dein Reich mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dieser Auferstehungskraft, indem du Menschen verwendest, die unzulänglich sind, wie die Apostel es waren, wie ich es bin und wie wir alle sind. Du bist heilig, Du bist gut, du bist weise und du machst keine Fehler. Bitte verwende uns und bau dein Reich bis an das Ende der Erde mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.